Viele Christinnen und Christen sehnen sich nach einem kraftvollen Glaubensleben, erleben ihren Alltag aber eher als mühsamen Versuch, biblische Maßstäbe zu erfüllen. Die Bibel wird dann schnell zu einem dicken Regelbuch oder zu einer Sammlung moralischer Weisheiten. Doch hinter allen Geboten und Geschichten steht ein tiefes Anliegen Gottes. Er möchte sich selbst als Leben in uns hineinschenken und uns aus einer inneren, göttlichen Versorgung heraus leben lassen. Gerade im Zusammenspiel von Geist und Wort liegen unermessliche Reichtümer verborgen, die unser Christenleben grundlegend verändern können. Der dreieine Gott will sich selbst in uns hineinarbeiten. Wenn die Schrift den Blick weit öffnet, wird deutlich, dass hinter Schöpfung, Erlösung und unserem heutigen Christenleben ein einziger, durchgehender Gedanke steht: Der dreieine Gott will sich selbst in den Menschen hineinarbeiten. 1. Mose Kapitel 1 Vers 26 beschreibt den Menschen als geschaffen in unserem Bild, uns ähnlich, wie ein Handschuh, der genau für eine bestimmte Hand gemacht ist, leer, aber in seiner Form der Hand entsprechend. So ist der Mensch von seiner inneren Anlage her auf Gott hin geschaffen, nicht als eigenständiger Mittelpunkt, sondern als Gefäß, als Gegenüber, das ihn aufnehmen und zum Ausdruck bringen soll. In dieser Perspektive wird Schöpfung nicht zuerst als moralische Teststrecke sichtbar, sondern als Liebesabsicht. Gott möchte in einem von ihm geprägten, aber eigenständigen Menschen wohnen, sich mitteilen, sich aussprechen. Der grundlegende Gedanke der Bibel ist, dass der dreieine Gott sich selbst in den Menschen hineinwirken möchte, damit der Mensch ihn als Leben ergreift und ihn lebt. Um dieses Verlangen zu erfüllen, ist der dreieine Gott durch einen wunderbaren Prozess gegangen. Sowohl die Menschwerdung als auch die Kreuzigung sind Schritte in diesem Prozess. Durch seinen Tod am Kreuz ging Christus mit der Sünde, den Sünden und mit Satan um. Er setzte dabei auch das göttliche Leben frei. Auf seinen allumfassenden Tod folgte seine Auferstehung. Durch die Menschwerdung wurde Christus ein Mensch, durch die Kreuzigung ging er mit allen negativen Dingen um, und in der Auferstehung teilte er sich selbst allen mit, die an ihn glauben, damit sie in Leben und Natur eins mit ihm würden. Dass wir heute in einer Welt leben, die weit von dieser ursprünglichen Ordnung entfernt scheint, hebt diesen Gedanken nicht auf. In Christus kommt derselbe dreieine Gott in die gefallene Geschichte hinein. Durch Menschwerdung tritt er in unser Fleisch ein, durch das Kreuz geht er mit Sünde, Sünden und Satan um und richtet alles, was eine innige Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch blockiert. Römer 6:3 erinnert daran, dass wir in Christus Jesus hineingetauft worden sind, in seinen Tod hineingetauft worden sind. In der Auferstehung bleibt Christus nicht bei sich selbst, sondern teilt sich mit, schenkt sein eigenes Leben, so dass alle, die an ihn glauben, nicht nur begnadigte Schuldige sind, sondern wirklich von Gott Geborene, die an seinem Leben und seiner Natur teilhaben. 2. Petrus 1:4 spricht davon, dass wir der göttlichen Natur teilhaftig werden, ein kühner Ausdruck für ein tiefes Geheimnis. Gott macht uns nicht zu kleinen Göttern, die angebetet werden, sondern zu Gottmenschen, die mit seinem Leben und seiner Natur erfüllt sind und gerade darin ihre wahre Menschlichkeit finden. Wenn Matthäus 28:19 davon spricht, dass wir hineingetauft werden in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, berührt dies genau diese Wirklichkeit: Wir werden mit der Person des dreieinen Gottes verbunden, wir treten in seinen Namen, in seine Gegenwart, in seinen Bereich ein. Taufe ist in dieser Sicht mehr als ein Randritual, sie markiert den Übergang in eine neue Zugehörigkeit, in der Gottes eigenes Sein unsere innere Atmosphäre wird. Die Folge ist keine äußerliche Überhöhung, sondern eine vertiefte Einfachheit. Wir bleiben Menschen, aber Menschen, in denen Gott wohnt, wirkt und sich ausdrückt. Die innere Bewegung Gottes, sich mitzuteilen, wird so in jedem einzelnen Glaubenden konkret. In dieser Perspektive verändert sich auch unser Alltag. Er ist nicht mehr nur Bühne für moralische Bewährung, sondern Raum, in dem Gott sich in uns hinein vertieft und durch uns Gestalt gewinnt. Jede Situation, ob leicht oder schwer, kann zu einem weiteren Hineinarbeiten seiner selbst in unser Denken, Fühlen und Wollen werden. Das nimmt dem Leben nicht die Spannung, aber es gibt ihm eine leise, tragende Richtung. Wir sind nicht allein unterwegs, sondern als Kinder des Vaters mit seinem eigenen Leben ausgestattet. In dieser Gewissheit darf das Herz zur Ruhe kommen. Der dreieine Gott hat mit uns begonnen, und er wird nicht aufhören, sich in uns hineinzuwirken, bis sein Bild in uns deutlich sichtbar wird. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Durch die uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt worden sind, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt ist. Wer so auf Schöpfung und Erlösung schaut, beginnt sein Christenleben nicht mehr vor allem als Leistungsweg zu sehen, sondern als Geschichte der inneren Durchdringung mit Gott selbst. In dieser Sicht werden Tage des Erfolgs wie Zeiten der Schwachheit zu Stationen desselben Werkes, der dreieine Gott arbeitet sich in uns hinein, damit sein Leben unser Denken, Fühlen und Handeln prägt. Das macht nüchtern und zugleich frei, nüchtern, weil wir erkennen, wie wenig aus uns selbst kommt, frei, weil wir uns im Vertrauen öffnen dürfen für das, was er in uns tun will. Je klarer dieser Grundgedanke im Herzen verankert ist, desto stiller, aber auch desto zuversichtlicher kann ein Mensch seinen Weg gehen, als Kind, das weiß, der, der mich geschaffen und erlöst hat, gibt mich nicht mehr aus der Hand, sondern verwandelt mich Schritt für Schritt in ein durchsichtiges Gefäß seiner Gegenwart. Das Wort als Verkörperung der Reichtümer Christi und des überreichen Geistes. Wenn die Schrift von den Reichtümern Christi spricht, öffnet sie einen Horizont, der weit über unsere alltäglichen Bedürfnisse hinausgeht. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und alles, was Gott ist und hat, ist in ihm konzentriert, verdichtet, erreichbar geworden. Nachdem er den Weg der Menschwerdung, des Kreuzes und der Auferstehung gegangen ist, ist er als allumfassender, lebengebender Geist gegenwärtig und zugänglich. Philipper 1,19 spricht von der überströmenden Versorgung mit dem Geist Jesu Christi, eine Formulierung, die andeutet, dass hier kein knapper Vorrat, sondern ein überreiches Maß vorhanden ist. Paulus verbindet dies in Epheser 3,8 mit dem unerforschlichen Reichtum Christi, der gepredigt wird. Versorgung und Reichtum gehören innerlich zusammen, was Gott in Christus ist, kommt im Geist zu uns als konkrete Zuwendung. Die Bibel offenbart, dass die ganze Fülle der Gottheit in Christus verkörpert ist. Das bedeutet, dass alle Reichtümer dessen, was Gott hat und was er ist, in Christus verkörpert sind. Nachdem Christus durch den Prozess der Menschwerdung, der Kreuzigung und der Auferstehung gegangen ist, ist er jetzt der allumfassende Geist mit der überreichen Versorgung. Die überreiche Versorgung des Geistes in einer Stunde und 19 Minuten ist nichts Geringeres als die Reichtümer Christi in Epheser 3,8. Dieses unsichtbare Werk des Geistes ist untrennbar mit dem sichtbaren Wort verbunden. Jesus sagt in Johannes 6,63, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Damit wird das, was in Gott ist, nicht abstrakt, sondern greifbar, der Geist, der Christus verwirklicht, begegnet uns im Wort, und das Wort, das wir lesen, trägt den Geist in sich. So ist die Bibel keine Sammlung religiöser Ideen und keine bloße moralische Orientierungshilfe, sondern das Gefäß, in dem die Reichtümer Christi und die überreiche Versorgung des Geistes verkörpert sind. Im Verlauf der Schrift treten Gottes Eigenschaften und Christi Erfahrungen wie einzelne Facetten eines großen Ganzen hervor, seine Göttlichkeit und wahre Menschlichkeit, sein vollkommenes menschliches Leben, sein allumfassender Tod, seine Auferstehung, Himmelfahrt und Verherrlichung, dazu Zutaten, wie Licht, Liebe, Frieden, Freude, Gerechtigkeit, Heiligkeit. Nicht in einem Lehrbuchschema geordnet, sondern als lebendiges Gewebe von Geschichten, Gleichnissen, Gebeten und Lehrabschnitten. Kolosser 3,16 fasst diese Verbindung von Wort und innerem Leben in einem einfachen Satz, lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Das Wort Christi, das reichlich in uns wohnt, ist genau die Form, in der die Reichtümer Christi und die Versorgung des Geistes praktisch werden. Wo das Wort nur von außen betrachtet, analysiert, diskutiert wird, bleibt es oft trocken. Wo es im Licht des Geistes aufgenommen wird, beginnt es, uns von innen her zu bewegen, es leuchtet Zusammenhänge auf, richtet falsche Maßstäbe zurecht, tröstet, ermutigt, ruft in die Nachfolge. Und in alledem bringt es etwas von Christus selbst mit hinein in unsere Gedanken und Reaktionen. Der Geist arbeitet durch das Wort, und das Wort öffnet uns für den Geist, beide sind nicht zu trennen, wenn es um wirkliche Erfahrung geht. So wird verständlich, warum unser Zugang zur Bibel so entscheidend für unser Christenleben ist. Wer mit vorwiegend moralischer oder kultureller Brille liest, findet sicher wertvolle Regeln und schöne Gedanken, aber die inneren Reichtümer Christi bleiben leicht im Hintergrund. Wer sich dem Wort hingegen als einem lebendigen Träger göttlicher Wirklichkeit aussetzt, erlebt nach und nach, wie der Geist durch dieses Wort hineinwirkt, formt, korrigiert und stärkt. Diese Erfahrung ist oft unscheinbar, manchmal verborgen, aber sie trägt, inmitten wechselnder Umstände steht eine verlässliche Quelle bereit. Die überreiche Versorgung des Geistes versickert nicht, sie ist im Wort verankert und jederzeit zugänglich. Das macht Mut, dem Wort nicht nur gelegentlich zu begegnen, sondern ihm Raum im Inneren zu geben, damit die unerforschlichen Reichtümer Christi Schritt für Schritt in unserem wirklichen Leben ankommen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Errettung dienen wird durch euer Flehen und die überströmende Versorgung mit dem Geist Jesu Christi. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Heiden den unerforschlichen Reichtum Christi als das Evangelium zu verkünden. Wo das Herz lernt, das Wort als Verkörperung der Reichtümer Christi und des überreichen Geistes zu sehen, verändert sich der Umgang mit der Schrift still, aber tiefgreifend. Aus einer gelegentlichen Pflichtlektüre wird ein vertrauter Ort, an dem Gott sich selbst und seine Fülle darreicht. Gerade in Zeiten innerer Trockenheit oder äußerer Spannung liegt hier eine leise Zusage, die Reichtümer Christi sind nicht an unser Empfinden gebunden, sie sind im Wort verankert und durch den Geist verfügbar. Wer damit rechnet, dass in den biblischen Worten Geist und Leben verborgen sind, darf auch in unspektakulären Momenten damit rechnen, innerlich erneuert, korrigiert oder getröstet zu werden. So entsteht nach und nach ein Lebensstil, in dem Gottes überreiche Versorgung nicht nur geglaubt, sondern auch erfahren wird, mitten im gewöhnlichen Alltag. Das Wort essen, genährt werden und Christus leben. In der Sprache der Bibel wird das Verhältnis des Menschen zum Wort nicht nur mit Bildern von Hören und Lesen beschrieben, sondern mit dem starken Bild des Essens. Jeremia bekennt, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen, und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Jesus greift diese Linie auf, wenn er in Matthäus 4:4 sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Essen bedeutet, etwas tritt nicht nur vor uns hin, sondern in uns ein, wird Teil von uns, baut uns auf. Übertragen auf das Wort heißt das, es genügt nicht, dass wir die Schrift verstehen, wir sollen sie innerlich aufnehmen, so dass sie uns nährt, gestaltet und trägt. Es genügt nicht, die Bibel nur zu verstehen, wir müssen auch die Worte der Bibel essen. In Jeremia 15:16 heißt es, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen, und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr, Gott der Herrscher. Außerdem heißt es in Matthäus 4:4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Die Bibel ist nicht nur gut zum Lesen und Studieren, sondern noch mehr ist sie besonders gut zum Essen. Oh, wir müssen das Wort Gottes essen. Die beste Weise, das Wort zu essen, ist das Betenlesen. Dieses Essen geschieht, wenn das Wort nicht nur Gegenstand des Nachdenkens, sondern Raum des Gebets wird. Wo wir biblische Verse mit dem Herrn bewegen, ihm antworten, uns von ihnen ansprechen lassen, beginnt das Wort, wie eine geistliche Speise zu wirken. 1 Timotheus 4:6 spricht von einem Diener Christi Jesu, der genährt ist mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre. Solche Ernährung ist mehr als Informationsaufnahme, sie bringt Leben hinein und wirkt zugleich reinigend. Wie natürliche Nahrung uns stärkt und zugleich Krankheitserreger bekämpft, so bringt das Wort in der Kraft des Geistes die Wirksamkeit des Todes Christi in unser Inneres hinein. Es legt trennscharf offen, was aus dem Fleisch, dem Selbst oder unserer natürlichen Prägung stammt, und setzt ihnen die Realität von Christi Tod entgegen, zugleich lässt es uns die Kraft seiner Auferstehung kosten. Wenn dieser Prozess nicht nur gelegentlich, sondern beständig geschieht, hat das Konsequenzen für unser inneres Klima. Manches, worum wir früher mit viel Willensanstrengung kämpfen mussten, verliert langsam seine Macht, weil ein anderes Leben stärker wird. In der Sprache des Philipperbriefs halten wir das Wort des Lebens dar, aber bevor wir es weiterreichen, hält es uns selbst. Aus dem stillen, oft unspektakulären Essen des Wortes erwächst ein Wachsen im Leben, das sich in einer veränderten Menschlichkeit zeigt, weniger Rechthaberei, mehr Milde, weniger gehetzte Betriebsamkeit, mehr stille Standhaftigkeit, weniger selbstbezogene Planung, mehr innere Offenheit für Gottes Weg. Christus beginnt, unser spontanes Reagieren zu prägen, ohne dass wir uns in jedem Moment bewusst an Regeln erinnern müssten. So wird das Essen des Wortes zu einem leisen, aber tragfähigen Rhythmus, in dem der dreieine Gott sich weiter in uns hineinarbeitet. Es nimmt dem Christenleben den Druck, sich selbst ständig optimieren zu müssen, und schenkt an seine Stelle ein Vertrauen auf die formende Kraft des Wortes im Geist. Wer diese Erfahrung macht, entdeckt eine stille Freude daran, dass Christus nicht nur ein Thema bleibt, über das man spricht, sondern eine Person, deren Leben in alltäglichen Gesten, Worten und Entscheidungen sichtbar wird. Darin liegt eine tiefe Ermutigung, selbst wenn unser Empfinden schwankt und unser Verständnis begrenzt ist, bleibt das Wort als verlässliche Speise, in der Christus sich uns schenkt und uns fähig macht, ihn in einer einfachen, aber wirklichen Weise zu leben. Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen, und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr, Gott der Herrscher. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Die Vorstellung, das Wort Gottes zu essen, lenkt den Blick weg von äußeren Leistungsformen hin zu einer inneren, täglichen Zuwendung. Es geht weniger darum, besondere geistliche Höhen zu erreichen, als darum, sich immer wieder von der stillen Kraft der Schrift durchdringen zu lassen. In dieser Haltung wird der Umgang mit der Bibel von Pflicht zu Begegnung, von reiner Wissensaufnahme zu einer Beziehung, in der Christus selbst unser Inneres nährt, reinigt und stärkt. Gerade in Phasen, in denen wenig sichtbar vorangeht, liegt in diesem Bild eine tröstliche Zusage, jede ehrliche Begegnung mit dem Wort, so unscheinbar sie wirkt, ist ein weiterer Bissen des Lebens, durch den Gott uns in sein eigenes Wesen hineinwachsen lässt. Auf diesem Weg entsteht ein Leben, in dem Christus nicht auf besondere Momente beschränkt ist, sondern in der alltäglichen Spontaneität unserer Reaktionen, Worte und Entscheidungen Gestalt gewinnt. Herr Jesus Christus, danke, dass du als der dreieine Gott durch dein vollbrachtes Werk am Kreuz und in der Auferstehung den Weg gebahnt hast, in uns zu wohnen und uns mit den Reichtümern deines Lebens zu versorgen. Öffne unser Herz neu für dein lebendiges Wort und befreie uns von allen Schleiern menschlicher Vorstellungen, damit wir dir im Geist in der Schrift begegnen. Lass dein Wort uns täglich nähren, unsere inneren Wunden heilen und alles Negative, das dich verdunkelt, in der Kraft deines Todes überwinden. Stärke in uns das Bewusstsein, dass wir von Gott geboren sind und an deiner göttlichen Natur teilhaben, damit deine Auferstehungskraft unsere Schwachheit durchdringt. Fülle unser alltägliches Menschsein mit deiner Gegenwart, so dass andere in unseren Worten und Taten das Licht, die Liebe und den Frieden Christi wahrnehmen. Halte uns nahe bei dir, im Geist und im Wort, bis dein Leben mehr und mehr Gestalt in uns gewinnt und dein Name durch unser Dasein verherrlicht wird. Amen.